Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Also wenn man sich so mit dem Auto durch die Bundesrepublik bewegt, gerade jetzt in der Sommerzeit, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, da sind so viele Autos unterwegs und die haben da so obendrauf so ganz lange Bretter, also keine Skier, sondern so breite Bretter. Und die sind ganz lang und weiß sind die meistens. Was ist das für ein Zeug da? Was wisst ihr da? Windsurfer, genau. Windsurfer. Also. Die meisten von euch wissen sicher, was das ist, ne? Und wenn ihr es nicht wisst, nach diesem Abend werdet ihr es genau wissen. Ich habe solch einen Windsurfer nämlich mal im Urlaub erlebt und erprobt. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Das ist ein tolles Ding. Mit einem Windsurfer kann man segeln, aber fragt nicht wie. Da steht man auf einem bloßen Brett, das ist etwa 2,50 Meter lang und dieses Brett liegt auf dem Wasser. Nun sagt man ja, Wasser hat keine Balken, nicht? Das heißt, das Wasser wackelt ja immer. Und wenn das Brett da drauf liegt, dann wackelt natürlich auch das Brett. Also das Meer wackelt, das Brett wackelt und der, der auf dem Brett steht, der wackelt am meisten. An diesem Brett ist nun so ein ganz langer Mast angebracht. Das Problem an diesem Mast allerdings ist, dieser Mast, der liegt in so einem Kardangelenk. Und wenn ihr nun wisst, was das ist, dann wisst ihr, dieser Mast wackelt auch. Das ist so ein Kugelgelenk. Der Mast wackelt also nach allen Seiten und zwar völlig haltlos. An diesem Mast wiederum ist ein Segel angebracht, so auf einen Gabelbaum gespannt, so nennt man das. Das ist auch noch so ein Holzgerät. Weil aber der Mast wackelt, wackelt natürlich auch der Gabelbaum. Und weil der Gabelbaum wackelt, wackelt auch das Segel. Kurz, alles wackelt. Du kannst dich nirgendwo richtig festhalten, alles wackelt. Du kannst nie richtig Tritt fassen, alles wackelt. Die Hände finden keinen Halt, keinen Griff. Es ist zum Piepen, alles wackelt. Was ist das Ergebnis, wenn man solch ein Ding zum ersten Mal besteigt? Man fällt dauernd ins Wasser. Es ist wirklich eigenartig. Man macht zuerst einmal instinktiv alles verkehrt. Zu Anfang hat man einen Misserfolg nach dem anderen und schon wieder landest du im Wasser. Und dann die Leute am sicheren Ufer. Nee? Das ist ein Volk, sage ich euch. Die sitzen da rum und lachen sich kaputt. Kaum einer kann es besser. Kaum einer wagt es, aber lachen, das können sie. Das ist das Volk. Es ist schon ein seltsames Ding, wenn man auf solch einem Windsurfer steht, wenn da nichts fest ist, wenn da alles wackelt. Ich habe wirklich immer gedacht, also wenn hier einer sportlich ist in Deutschland, ne, dann bin ich das, ne? Ah, da gibt es ja nun wirklich nichts zu lachen. 1936 geboren, da war das Olympiajahr in Deutschland. Und wisst ihr, wo die Olympiade stattgefunden hat? In Berlin, was meint ihr, wo ich geboren bin? Also, ist ja völlig klar, nicht? Ich habe wirklich immer gedacht, wenn hier einer sportlich ist, dann bist du das. Aber mit dem Windsurfer, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich dann doch so langsam meine Bedenken. Es fing alles an zu wackeln. Ein Windsurfer ist eine ganz wackelige Sache, darauf ist kein Verlass. Ihr Leute, wenn ich mir diesen Text hier so ansehe, den ich gerade gelesen habe, dann stelle ich fest, da ist ja auch von einer ganz wackeligen Sache die Rede. Da ist etwas, worauf auch irgendwie kein Verlass ist, was so oft wankt und schwankt. Mal flattert es in diese Richtung, mal in jene. Aber klar und fest ist das nicht. Und das, was ich meine und das, wovon hier die Rede ist, ist unser menschliches Herz. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. So steht es hier. Aber es ist ja oft nicht fest. Die Bibel sagt einmal, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Oder aus den Herzen kommen arge Gedanken. Und darum heißt es dann ja auch, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das heißt ja doch, macht sie fest, von Natur aus ist das menschliche Herz sehr wackelig. Und ich habe den Eindruck, manchmal wackeliger als solch ein Windsurfer. Das Herz des Menschen ist von Natur aus nicht fest. Es ist nicht eindeutig und klar. Es schwankt. Da ist so vieles zweifelhaft und wankelmütig. Und vielleicht kennst du dein Herz auch inzwischen. Weißt du schon, wie es dich hin und her reißt? Du tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun wolltest. Du bist ja nun langsam in die Jahre gekommen, nicht? Du bist schon langsam erwachsen. Und dennoch als junger Erwachsener tust du Dinge, die du eigentlich gar nicht tun wolltest. Oder du hast dir etwas ganz fest vorgenommen. Das geschieht jetzt aber. Ja, und dann ist es doch nicht geschehen. Was ist das? Das ist das, was die Bibel das Herz des Menschen nennt. Ich finde nun, dass Gottes Wort hier in einer sehr feinen Art, sehr barmherzig und gar nicht erniedrigend davon spricht. Ich will das nochmal kurz lesen. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Gedenket der Gebundenen. Die Ehe soll ehrlich gehalten werden. Der Wandel sei ohne Geiz. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre oder Dinge umtreiben. Ihr Leute, alle diese Ermahnungen stünden hier nicht, wenn sie nicht notwendig wären. Und sie sind hier nun einmal gerichtet an Christen und sicher auch an viele junge Christen. Sie stünden hier nicht, wenn sie nicht notwendig wären. Sie sind aber notwendig, weil die Herzen der hier angeredeten Christen nun einmal so schwankend sind, so wankelmütig. Ich möchte nur ein ganz paar dieser sehr konkreten Dinge einmal andeuten. Bleibt fest, steht hier in der brüderlichen Liebe. Das ist sehr entscheidend. Das steht sehr oft im Neuen Testament. Die brüderliche Liebe wird in den Jugendkreisen beeinträchtigt durch das menschliche Herz, das so schwer von sich selber loskommt, das so gerne immer wieder nur nach sich selber fragt und nicht nach dem anderen. Du, wie anders würde es in unseren Jugendkreisen heute aussehen, wenn wir uns nicht immer wieder mit unseren schwankenden und wackeligen Herzen sehr egoistisch und manchmal sehr eitel und manchmal sehr ichbezogen durchsetzen würden. Dadurch kommt manchmal sogar der Bestand eines ganzen Jugendkreises in Gefahr, einer ganzen Gemeinde. Immer wieder finden wir darum im Neuen Testament diese Mahnung zur Einheit, zur Bruderliebe. Diese Liebe untereinander, die ja bedeutet, dass man zunächst mal selber aus der eigenen egoistischen Mitte heraustritt. Diese Liebe untereinander, die muss man ganz bewusst wollen. Die muss man ganz bewusst anstreben. Da muss man sich regelrecht einüben. In dieser christlichen Liebe geht es um die Gemeinde. In der Gemeinde aber geht es immer um Jesus Christus selbst. Schwankende Herzen sind eine Belastung für das Reich Gottes. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Oder dann steht hier, gastfrei zu sein, vergesset nicht. Nun, wir laden öfter mal Leute ein und sagen, das ist bei uns gebongt, nicht? Das läuft bei uns. Ich habe so oft meine Kumpel zu Hause, nicht? Ich lade die immer wieder ein. Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das gemeint ist. Die, mit denen wir sowieso gut kennen können. Aber es gibt eine ganze Menge von Menschen, die wir vielleicht kennen, aber gegen die wir innerlich einfach verschlossen sind. Menschlich gesehen vielleicht sogar ganz und gar mit Recht. Die auch manchmal dann unmöglich sind und. Ich glaube, dennoch wird uns hier gesagt, nehmt euch eurer Mitmenschen an. Und wenn sie euch noch so unsympathisch sind und wenn ihr noch so was Schlimmes oder wer weiß was von ihnen gehört habt, das heißt ja nicht einfach, billigt alles, was sie tun, beileibe nicht. Billigt alles, was sie sagen, beileibe nicht. Plappert ihnen allen Mist, den sie euch vorplappern, nach, beileibe nicht. Aber es heißt, lehnt den Menschen selber nicht ab. Auch ein Verbrecher trägt noch ein menschliches Antlitz. Vergesst nie, dass Jesus Christus auch ein menschliches Antlitz getragen hat. Wer bei Gott steht, der steht den Menschen bei, egal wer es ist. Unser Herz möchte immer gerne nur so die angenehmen Menschen einlassen und sich auf sie einlassen. die, von denen man unter Umständen selber profitiert. Ein gefestigtes Herz aber sieht auf den Menschen, den Gott lieb hat und nicht einfach auf den Menschen, was er mir bringt. Oder hier steht, der Wandel sei ohne Geldgier, lasst euch genügen an dem, was da ist. Das ist ja nun mal eine Mahnung, die ins Schwarze trifft, nicht? Die Gemeinde Jesu Christi aller Zeiten wartet auf das Kommen der neuen Welt. Die materiellen Güter dieser Welt sind vergänglich, die diese Welt vergänglich ist. Die materiellen Güter dieser Welt sind absolut für unsere Zukunft nicht von Bedeutung. Gefestigte Herzen sind darum unabhängig von Besitz. Schwankende Herzen sind dagegen hin und her gerissen. Sie kommen so schwer los vom Geld. Sie kommen so schwer los vom Geiz. Ich kenne viele junge Leute, die sind an dieser Stelle geradezu jetzt schon angekränkelt. Von ihrem Taschengeld denken sie nicht dran, den Zehnten, so wie es biblischerweise üblich wäre, zu geben. Sie denken nicht dran. Oder lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehre umtreiben, steht hier. Wir werden in diesen Tagen von unserem Bruder Maharaj noch einiges über fremde Lehren hören. Da ist ja nun so einiges los in dieser Welt heute. Vielleicht seid ihr an dieser Stelle nicht so sehr, was fremde Lehren anbetrifft, bedroht, weil ihr wirklich erkannt habt, dass es nur einen Weg und eine Wahrheit gibt, nämlich Jesus Christus. Aber dennoch meine ich, ist dieses Wort für uns heute auch sehr aktuell. Es gibt da ja so auch so etwas, was sich gar nicht, sagen wir mal, als konkrete Lehre deklariert. Aber es gibt da so etwas, was ich einmal so den Geist der Zeit nennen möchte. Der uns ja auch so eine ganze Menge beizubringen versucht. Im Geist dieser Zeit machen sich Mächtigkeiten über uns her, die ein wankelmütiges Herz total gefangen nehmen können. Dass man als Christ langsam aber sicher alle Dinge, die das Christsein eigentlich festmachen würden. Wort Gottes, Gebet, das Bezeugen seines Glaubens, dass all diese Dinge so ganz langsam, aber sicher dann wegfallen. Noch einmal, ihr Leute, all diese Ermahnungen sind an Menschen mit wankelmütigen Herzen gerichtet. Alles wird darum hier auch zusammengefasst in dem einen Satz, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Ja, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Natürlich, aber ist das hier nicht im Grunde genommen nur ein vergeblicher, frommer Wunsch? Ist das hier vielleicht nur so ein Seufzer? Ach, wenn es doch so wäre. Aber es ist nicht so. Sind wir mit all dem, was hier gesagt wird, nicht im Grunde genommen in eine religiöse Quälerei geworfen? Und ich kenne viele junge Leute, die sind mit fliegenden Fahnen Christen geworden, mit glühenden Augen. Und nach einem Jahr, wenn man sie wieder traf, nicht, da sahen sie so aus wie so ein geprügelter Dackel. Nicht? Guckten immer nach unten und so ganz traurige Augen. Dann lief das nicht so mit dem Christsein. Ja, die Freude ist nicht mehr da. Und man hatte wirklich den Eindruck, Mensch, was ist das? Ist das mit dem Evangelium wirklich nur so eine schleppende, schwere Quälerei oder was ist das? Sind wir nicht letztlich auch wie all die anderen Religionen immer wieder hineingetrieben in religiöse Quälerei? Was ist das? Das Herz ist ein sehr wankelmütiges und ein sehr wackeliges Ding. Das ist das, wie so ein Windsurfer. Ich habe mich eigentlich gefragt, warum steigen heute eigentlich immer mehr Leute auf einen Windsurfer? Das ist doch nun wirklich so ein wackeliges Ding. Man fällt ja nun mal wirklich dauernd ins Wasser. Ja, zunächst stimmt das auch. Aber wenn dir jemand sagt, wie man sich da hinstellen muss, und wie man dann diesen Gabelbaum hält und wie man das Segel in die richtige Stellung bringt, dann kannst du allerdings etwas Überraschendes erleben. Der Wind greift in das Segel, sobald du es richtig hältst. Und mit einem Mal, da wird diese ganze wackelige Angelegenheit, mit einem Mal wird diese ganze wackelige Sache stark und fest. Das Segel wird stark und fest, der Gabelbaum wird stark und fest, der Mast wird stark und fest, das Brett und du selber auch. Alles wird stabil. Kaum kommt der Wind in das Segel und du gewinnst festen Halt. Mehr noch, du gewinnst große Fahrt. Das wackelige Etwas, das ist wirklich ein tolles Ding. Also wer das noch nicht kennt, nicht? So billig, kostet ein paar tausend Mark. Ne? Also wer das noch nicht kennt, dieses wackelige Ding ist wirklich eigenartig. Sobald der Wind kommt, verwandelt es sich in ein stabiles Gefährt. Wenn nur der Wind kommt und man das Segel und diesen Gabelbaum nur richtig hält, man fällt nicht mehr ins Wasser, sondern man gleitet durch viele glitzernde Wellen, immer weiter und die Leute am Ufer, du merkst das richtig, wie die sich ärgern, nicht? Junge, Junge, sagen die, was ist das denn? Nicht? Einige staunen auch anerkennend und so und einige möchten es am liebsten auch machen. Seltsam, wie doch der Wind und die richtige Einstellung zu ihm alles verändert. Aus einer zweifelhaften, wackeligen Sache wird ein gutes, festes Ding, auf dem du wunderbar, wie von unsichtbarer Hand geschoben, vorankommst. Da ist nämlich eine Kraft, die kein Mensch selber machen kann. Und das ist der Wind. Ich kann es ja mal versuchen. Wenn so Flaute ist, nicht? Und meinst, ach, das mache ich mir selber, den Wind, nicht? Nicht? Da kannst du pusten, wie du willst. Das läuft nicht. Ihr Leute, da ist eine Kraft, die kein Mensch selber machen kann, der Wind. Wer diese Kraft aber ausnutzt, der nimmt Fahrt auf, wunderbare Fahrt. Da ist nämlich eine Kraft. Gilt das auch für unser wankelmütiges Herz? Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Gibt es das wirklich, dass menschliche Herzen fest werden? Kann dein und mein Herz wirklich fest werden? Ist das mehr als ein frommer Wunsch? Ist das mehr als so ein resignierender Seufzer, ach, wenn es doch so wäre? Nun, ich finde, das klingt hier ganz und gar nicht nach einem vergeblichen frommen Wunsch. Und nach einem Seufzer klingt das hier schon lange nicht. Im Gegenteil, das klingt irgendwie froh und strahlend. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht aus Gnade. Warum ist das hier so froh und strahlend? Furchtbar einfach. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der kennt diese wunderbare Möglichkeit, durch die die Herzen der Menschen wirklich fest werden. Er kennt sie und er nennt sie. Welches geschieht durch Gnade. Plötzlich bekommt hier alles einen guten und frohen Klang. Das ist ja alles keine einsame religiöse Quälerei. Die Gnade ist wie der Wind, der das Segel ergreift. Die Gnade. Und jeder Segler weiß, Wind ist immer Gnade. Das weiß jeder Segler. Wind ist immer Gnade. Ohne den gnädigen Wind kann man nicht vorankommen. Kommt man mit dem besten und mit dem größten Segel nicht voran. Ohne die Gnade Gottes bleiben auch unsere Herzen wankelmütig und schwach. Unser Leben bleibt letztlich richtungslos, es bleibt ziellos. Da steuern wir umher auf dem Meer der Zeit, wüssten zwar wohin, aber ohne Gnade erreichen wir das Ziel nie. Ohne Gnade geht es nicht voran. Die Gnade aber ist wie der Wind beim Windsurfer. Das Wanken und Schwanken hört auf, alles wird plötzlich fest. Und man nimmt Fahrt auf. Die Frage heißt nur, was heißt das hier in unserem Zusammenhang? Man könnte ja jetzt denken, also, wenn ich allein auf die Gnade angewiesen bin, wie der Segler auf den Wind, dann muss ich eben abwarten, bis mich die Gnade dann irgendwann auch mal festigt und voranbringt. Da kann ich gar nichts tun. Ihr Leute, weit gefehlt. Zwischen dem Wind und der Gnade besteht eben doch ein großer Unterschied. Es ist wahr, einmal wollte ich mit dem Windsurfer raus, aber an diesem Tag war es tatsächlich aussichtslos. Es herrschte Flaute. Da war nichts zu machen. Es herrschte Flaute. Da ist, tja, Pech, ne? Kannst du wirklich nichts machen. Flaute heißt auf Deutsch für einen Segler, wörtlich übersetzt, da kannst du nichts machen. Ne? Das heißt Flaute. Da muss man warten, bis der Wind aufkommt. Bei Flaute kann man nicht segeln. Die Frage, die zu stellen wäre, lautet, gibt es eine Flaute in der Gnade Gottes? Muss man tatenlos warten, bis Gottes Gnade dann irgendwann anfängt zu wirken? Ich habe euch etwas Großartiges zu vermelden. Es gibt
keine Flaute in der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist ein ständiges Ereignis. Dieser Wind hört nie auf, für uns alle zu wehen. Mindestens zweimal macht allein unser Bibelwort das hier ganz klar. Eine dieser Mahnungen heißt ja, der Wandel sei ohne Geldgier und lasst euch genügen an dem, was da ist. Und diese Mahnung hier, die endet jetzt nicht zum Beispiel mit so einer kleinen Drohung oder so und wehe dir oder so etwas, sondern diese Mahnung endet auf einmal mit einer Zusage, mit einem Versprechen, das uns plötzlich an die Kraftquelle verweist. So geht es hier nämlich weiter. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. So dürfen wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Du, wenn Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, genau steht hier, ich werde meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. Wenn Gott das sagt, dann ist eines damit ganz gewiss gemacht. Es gibt keine Flaute in der Gnade Gottes. Ist Gott immer für uns da, dann ist auch Gnade immer für uns da. Gott und seine Gnade, sie sind nicht zu trennen. Aber noch massiver wird uns die Gnade Gottes hier zugesprochen. Mitten in den Ermahnungen steht plötzlich dieses herrliche Wort. Manche haben das vielleicht als Konfirmationsspruch bekommen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Du, das heißt, in Jesus Christus ist alle Gnade Gottes immer und ewig gegenwärtig. Weißt du, was das heißt? Wir sind jetzt hier eine Schar, die ständig unter der Gnade Gottes lebt. Ob wir das immer so empfinden, das ist hier nicht die Frage. Ob wir das auch immer mit glühendem Herzen glauben, das ist hier nicht die Frage. Du bist ein Mensch, der ständig und immer unter der Gnade Gottes steht. Und ich bitte dich, dich an diesen Satz zu erinnern. Wenn du vielleicht einmal ganz down bist, ganz unten, ganz kaputt, und wenn du meinst, dass Gott und die Menschen dich verlassen haben. Vergiss das nicht. Du bist ein Mensch, der immer und ständig unter der Gnade Gottes steht. Gott zieht seine Gnade nicht ab. Es gibt keine Flaute in der Gnade Gottes. Und darum sind diese Ermahnungen hier auch nicht herzlos und kalt. Hier werden wir tatsächlich nicht einfach mit so ein paar göttlichen Befehlen allein gelassen. Hier wird die eigentliche Kraftfrage geklärt. Hier wird gesagt, aus welcher Kraft wir das Christenleben leben können. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht aus Gnade. Das ist die Kraft. Aber nun ist nur noch eines zu klären. Die Gnade Gottes verurteilt uns nicht zur Passivität, wie manche manchmal gerne glauben. Es ist eindeutig, diese Ermahnungen hier gehen eindeutig an unsere Adresse. Wir werden aufgerufen, wir werden wachgerufen, wir werden aufgefordert, weil die Gnade Gottes da ist, wie ein frischer Wind. Sollen und müssen wir diesen Wind jetzt aber auch nützen? Wie nützt man denn den Wind der Gnade? Und nun pass gut auf. Das könnte lebensentscheidend sein, zumindest entscheidend für dein ganzes ferneres Christenleben. Wie nützt man den Wind der Gnade Gottes? Das geht hier aus diesem Wort, meine ich, sehr deutlich hervor. Man nützt den Wind der Gnade Gottes nicht durch so ein paar fromme Gedanken. Auch nicht, dass man vielleicht anfängt, es nochmal ein bisschen intensiver mit dem Gebet zu versuchen. Oder nochmal mit dem Bibellesen, wovon ich eine ganze Menge halte. Aber man nützt den Wind der Gnade Gottes durch ganz konkreten Gehorsam. Durch ganz konkreten Gehorsam. Das alles hier, diese einzelnen Punkte, die ich eben so nannte, das sind ja alles Konkretionen. Das heißt, ganz praktische Gehorsamsfragen. Und in diese Reihe dieser Konkretionen, dieser ganz praktischen Punkte, da stelle du jetzt bitte einmal, vielleicht zunächst nur in Gedanken, dann aber bitte zu Hause ganz konkret und praktisch, in diese Reihe dieser Punkte stelle bitte den Punkt, wo du neu gehorsam werden musst. Das tu mal. Vielleicht musst du ganz schlicht an einem Punkt gehorsam werden, dass du endlich anfängst, deiner Mutter zu Hause wirklich zu helfen. Dass du begreifst, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass dein Nächster nicht meinetwegen irgendwie, ich weiß nicht, so Wilhelm Busch sagte, die Coolies in Shanghai sind, für die man mal demonstrieren sollte, sondern dass dein Nächster vielleicht deine überarbeitete Mutter ist. Das heißt also, es könnte sein, dass einige unter uns um Jesu Christi willen anfangen müssen, ihrer Mutter endlich zu helfen, ihrer Mutter mal wirklich ein gutes, freundliches Wort zu sagen. Für andere mag gelten, dass sie endlich anfangen, nun haltet euch fest auf euren Bänken, dass sie endlich anfangen, um Jesu willen für die Schule hart zu arbeiten. Was ein dicker Hund, was? Um Jesu willen? Mein lieber Mann, wäre ich bloß in eine Eitling hier kommen. Nee? Nun denke ich, nun bist du endlich mal raus aus der Penne und nun sowas, also ist ja schrecklich. Du, also wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, würde ich sagen, also dann verstehe ich dich im Dunkeln, dass du so denkst. Aber wenn du Christ bist, dann reicht der Gehorsamsruf bis in diese Dinge hinein. Glaub es mir. Oder vielleicht sind einige hier, die ganz konkret mit Lügen aufhören müssen. Mit so kleinen Notlügen. Ganz bewusst. Und wenn es einem dadurch schwieriger fällt, durchzukommen. Vielleicht sind einige hier, die ganz bewusst anfangen müssen, ihre Augen und ihre Ohren vor manchem Dreck dieser Welt endlich zu schützen. In die Reihe dieser Konkretionen, da stell deinen Punkt hinein. Wie nutzt man den Wind der Gnade Gottes? Ich sage es noch einmal, durch neuen Gehorsam. Und dieser neue Gehorsam ist immer konkret. Gehorsam kann man ja nicht denken. Ne? Was kann man alles für fromme Sachen denken? Also wenn ich so überlege, was ich schon für fromme Sachen alle so gedacht habe, oh Mann nochmal, dann müsste ich ja ein frommer Mensch sein. Ne? Gehorsam kann man nicht denken. Gehorsam setzt in Bewegung. Manchmal in ganz, ganz kleinen Schritten. Aber die sind so entscheidend. Gehorsam, das ist die Leidenschaft, die in uns entfacht werden muss. Damit beginnt Erneuerung. Nur der Gehorsame richtet das Segel des Glaubens auf. Und das solltet ihr euch aufschreiben und weitersagen. Nur der Gehorsame richtet das Segel des Glaubens auf. Dietrich Bonhoeffer hat einmal diese beiden Sätze gesagt, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Nur der Gehorsam richtet das Segel des Glaubens auf. Der Wind, der ergreift doch nur das aufgerichtete Segel. Nur durch das aufgerichtete Segel erreicht dann plötzlich alles Festigkeit und man nimmt Fahrt auf. Viele, die klettern da gerne raus, so auf den Windsurfer des Glaubens, und betätigen dann den Segel nicht, die Segel nicht. Und da weht die Gnade Gottes, aber er greift die Segel nicht. Ihr Leute, wir können und dürfen jetzt nicht einfach so am Ufer unseres Ungehorsamens liegen bleiben. Ich hatte am Ufer gelernt, so eine Stunde Theorie oder zwei, ich weiß nicht mehr, bei mir waren es bestimmt zwei. Diese Theorie war wichtig. Aber ich habe das alles nur gelernt, um für die Praxis gerüstet zu sein. Ich musste doch mit meinen Windsurfer hinein ins Wasser. Und dann musste ich mich aufs Brett stellen. Und dann musste ich das Segel spannen, musste es dem Wind entgegenhalten. Der Wind hätte noch so herrlich blasen können, hätte ich das Segel nicht aufgerichtet. Ich hätte diese Festigkeit, die der Wind gibt, nie erlebt. Und ich wäre nie in Fahrt gekommen. Niemals. Es gibt einen wunderschönen Kanon von Paul Ernst Ruppel. Dieser Kanon heißt: Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, dass ihr den Hafen gewinnt, sind euer.